die andere Pandemie. Neben dem Coronavirus hat sich so in den letzten Wochen ein neues Thema, so ein bisschen wie ein Virus, kann man fast sagen, in der ganzen Welt ausbrennt. Ganz viele Städte rund um den Globus ist in den letzten Wochen demonstriert worden, und zwar gegen Rassismus. Und der Auslöser, das wissen ihr alle, und da möchte ich gar nicht zu viel Wort darüber verlieren, ist der völlig sinnlose Tod von George Floyd in Minneapolis gewesen. In der Zwischenzeit, und da sieht man auch, wie komplex und kompliziert das ganze Thema ist, haben schon Süßigkeiten müssen herheben. Was ist jemand da von Oberwenigen? Niemand da von Oberwenigen? Ihr habt dann auch noch eine Diskussion über eure Fahnen und so weiter. Aber ich möchte heute Morgen einfach auf das Thema eingehen, und zwar das Thema Rassismus, respektive was sagt die Bibel dazu. Und anfangen möchte ich gerade mit einem Vers aus dem Titus, Titus 2, Vers 11. Da steht, denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden. Und nachher steht, und sie gilt allen Menschen. Man kann es vielleicht sogar übersetzen, auch sie gilt allen Völkern. Gott möchte alle Menschen retten. Gott hat noch nie einen Mensch gemacht, den er nicht liebt. Gott hat noch nie einen Mensch gemacht, den er nicht möchte, dass er mit ihm zusammen im Himmel ist. Gott hat noch nie ein Mensch gemacht, wo er nicht einen Plan hat für sein Leben. Gott hat noch nie einen Mensch gemacht, wo Jesus nicht für ihn gestorben ist. Vielleicht kann man sogar sagen, Rasse ist Gottes Idee gewesen. Gott sagt, ich liebe jede Größe, ich liebe jede Form, ich liebe jede Farbe, jeden Background. Es ist von Anfang an seine Idee gewesen. Gott ist jeder Mensch wichtig. Jeder Mensch ist ihm wichtig. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist ein Wert von der Haslichkeit. Alle Menschen sind Gott wichtig. Und darum sollten sie auch der Kirche wichtig sein, sollten sie auch uns wichtig sein. Ich weiß nicht, ob du gewusst hast oder dir bewusst ist, dass die Versöhnung von der Rasse ist eigentlich im Zentrum von dem, wo Jesus gemacht hat, am Kreuz, wo Jesus gekommen ist, zu machen, am Kreuz, wo er gestorben ist für uns. Das werden wir noch anschauen miteinander. Und wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, ist Gott extrem wichtig. Das ist nicht irgendwie Peanuts für ihn. Im Gegenteil, 2. Chronik 19,7 macht er uns ganz klar, der Herr, unser Gott, wird kein Unrecht und keine Parteilichkeit dulden und nicht zulassen, dass ihr bestechlich seid. Das sind 3 Sachen, die Gott wirklich wütig macht. Wenn man sich bestechen lässt, das zweite ist Unrecht oder Ungerechtigkeit, kann man vielleicht auch sagen, wenn nicht alle das gleiche Recht bekommen. Und das sehen wir ganz weit verbreitet in unserer Welt, Ungerechtigkeit. Und nachher das dritte Wort da ist Parteilichkeit. Was bedeutet Parteilichkeit? Das ist die unfaire Bevorzugung von einer Person oder von einer Gruppe von Personen vor anderen. Das ist eigentlich ein altes Wort für Rassismus. Parteilichkeit, Apartheid. Gott sagt, ich hasse das. Ich möchte, dass alle gleich behandelt werden. Ich möchte, dass jeder fair behandelt wird. Und über diese Parteilichkeit möchten wir heute ein bisschen reden. Mir ist ganz bewusst, dass Rassismus, wenn wir über das reden, das ist wirklich ein komplexes, kompliziertes Thema, auch ein sehr sensibles Thema. Und ich glaube auch nicht, dass es da irgendwelche einfache Antworten gibt. Und es ist auch sehr einfach, denke ich, es falsch zu verstehen. Oder dass, wenn wir über das reden, dass es einem im falschen Hals reinkommen kann. Aber ich glaube, dass wir auch nicht einfach schweigen können. Das ist Kirche. Und einfach nichts sagen dazu und hoffen, dass es irgendwie wieder vorbeigeht. Oder keine Ahnung. Wenn es unangenehm ist oder schwierig ist. Jetzt, ich denke, mit dem werden wir anfangen, dass es verschiedene Haltungen gibt. Andere Rassen oder andere Menschen gegenüber. Von wirklich schlechten zu wirklich, wirklich guten. Und die werden wir einfach schnell anschauen miteinander. Die schlimmste, das kann man sagen, ist Rassismus. Und wenn könnt ihr das auch aufschreiben bei euren Predignotes. Der Schlimmste ist der Rassist, kann man sagen. Das ist jemand, der andere Rassen einfach hasst, mobbt, diskriminiert, schikaniert. Und Gott toleriert das nicht. Jetzt nachher anschauen miteinander. Und nachher, das ist nicht wirklich sehr viel besser, das ist vielleicht, kann man sagen, der Intolerante. Aber der würde andere Menschen jetzt nicht mobben, der würde andere jetzt nicht unbedingt diskriminieren, vor allem würde nie jemanden umbringen, der von einer anderen Rasse ist, nur wegen dem. Aber sicher jemand, der ganz klare Klischee hat, über die verschiedenen Rassen und sicher irgendwo in sich das Gefühl hat, dass er besser ist als die anderen. Und fast ein bisschen zu laut lacht, wenn mal ein Witz erzählt wird. So ein bisschen gewisse Rassen vorkommen. Nur ein bisschen besser ist dann so ein bisschen der Vermieder. Dann kann man Vermieder sagen. Der will sagen, ich bin sicher kein Rassist, ich bin sicher ein intolerant. Ich fühle mich einfach nicht so wohl um Leute herum, die anders sind als ich. Und darum meide ich einfach so ein bisschen den Kontakt dort, wo ich kann. Das ist auch nicht etwas, was Gott möchte. Aber das ist sicher mal besser als die anderen zwei. Und dann am nächsten, dann können wir vielleicht den Unsensibel sagen. Der hat vielleicht sogar richtig gute Freunde, die von einer anderen Rasse sind, aber ihm ist nicht bewusst, und irgendwie vielleicht auch egal, was sie verletzt und wie sie sich fühlen in gewissen Situationen. Das Problem ist einfach, wir entscheiden nicht darüber, was andere Menschen verletzt und was sie nicht verletzt. Das ist nicht an uns zu entscheiden. Das entscheidet sie ganz allein. Das ist gleich bei dir. Andere entscheiden nicht, was dich verletzt. Was nicht. Du kannst nicht sagen, nur als Beispiel, wenn die Frau sagt, das habe ich jetzt wirklich verletzt, was du da gesagt hast gestern Abend oder was du da gemacht hast gestern Abend, dann kannst du als Mann und wirst es auch nicht, wenn du nur ein Fünftel Verstand hast, sagen, hey, ja, ich weiss, aber das muss dich nicht verletzen. Jeder Mann, der ein bisschen länger verheiratet ist, hoffe ich, weiss genug, dass er es nicht sagt, außer du willst natürlich einen offenen Krieg. Ja. Du kannst nicht entscheiden, was der andere verletzt. Oder was der andere nicht verletzt. Wenn es nicht, vielleicht bist du mal jemandem auf den Fuß gestanden. Wie hast du gemerkt, dass du auf den Fuß gestanden bist? Wenn er auch angerufen hat, oder? Du hättest es vielleicht nicht einmal gemerkt, wenn er nicht gerufen hat. Der Nächste, dem kann man den Gleichgültigen sagen. Der würde sicher auch sagen, dass er kein Rassist ist, auch nicht intolerant, versucht dann irgendwie den Leuten aus dem Weg zu gehen. Er will auch nicht unsensibel sein, aber ihm ist es einfach egal. Mich interessiert das ganze Rassismus-Zeug nicht. Es tut mir leid. Aber wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann muss dir Fairness, Gerechtigkeit, Liebe, Versöhnung in der Welt, es muss dir wichtig sein. Es muss. Und jetzt kommen wir auf die positive Seite. Das ist der Einfühlsame, der ist wirklich freundlich mit Leuten. Wenn du einen Migrant siehst oder jemanden, der Mühe hat mit der Sprache oder so, oder irgendjemanden mit einer anderen Hautfarbe siehst, dann versuchst du wirklich fair zu sein und freundlich zu sein und offen zu sein, einladend zu sein. Du versuchst einfach auch so zu reden mit der Person, dass es nicht irgendwie die Person sich verletzt fühlt oder so, wegen ihrem Hintergrund, das ist ja schon viel, viel, viel besser, aber Gott möchte eigentlich noch etwas besser. Und das ist der Versöhner. Das sind die Menschen, die aktiv Brücken bauen zwischen den Rassen. In der Bibel steht immer wieder, dass wir Versöhner sollen sein. Gott hat uns den Dienst von der Versöhnung anvertraut. In der Gesellschaft. In der Gesellschaft, wo wir praktisch zuschauen können, wie sie irgendwie immer weiter irgendwie so auseinanderdriftet, geteilt wird, polarisiert wird. gespalten wird. Jesus hat gesagt, glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Gott möchte, dass wir Versöhner sind. Jetzt, wenn du die Liste anschaust, kannst du die Liste mal anschauen und dir einfach überlegen, wer bin ich denn, wo bin ich denn? Ich kann dir vielleicht jetzt schon von Anfang an sagen, die Chance besteht, dass du dich ein bisschen höher einschätzt, als du wirklich bist. Aber eigentlich müssten andere dich einschätzen und sagen, wo das du bist. Einfach wie wir manchmal einfach so ein bisschen blind sind wegen unserem Hintergrund und was ich was. Warum hasst Gott, wenn wir Vorurteile haben anderen Rassen gegenüber? Wir müssen uns einfach ein paar Gründe anschauen miteinander. Du kannst auch wieder die Predigtnote aufschreiben, der erste Punkt. Gott hasst Vorurteile gegenüber anderen Rassen, wie sie Gottes Schöpfung in Frage stellen. Gott hätte uns ja alle können gleich machen, wenn er hätte wollen. Wir könnten alle genau gleich aussehen. Aber Gott liebt Vielfalt. Gott liebt Verschiedenartigkeit. Gott liebt verschiedene Rassen. Das war seine Idee gewesen. Wenn er das nicht hätte wollen, wenn er hätte wollen, dass alle gleich sind, alle so sind wie du, dann hätte er das gemacht. Das wäre einfach so rausgekommen. Und wenn ich Vorurteile habe gegenüber anderen Rassen, dann sage ich, Gott, du hast einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht. Oder so unterschiedlich, so verschiedene Menschen gemacht haben. Eigentlich müssten sie so sein wie ich. Und ich weiß nicht, gehörst du die Arroganz aus dem Haus? Müssen eigentlich so sein wie ich. Rassismus ist so ein krasser Ausdruck von Stolz, von Arroganz, von Narzissmus, Einbildung. Apostelgeschichte 17, 24 steht, er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Du hast deine Rasse nicht ausgesucht. Du hast nicht ausgewählt, wenn du geboren wirst. Du hast nicht ausgewählt, wo du geboren wirst. Das war alles Gottes Entscheidung. Gott hat entschieden, was du bist. Und er möchte, dass du der bist, wo du bist. Oder er möchte, dass ich der bin, wo ich bin. So ein Witz eigentlich, wie die Leute so stolz sind darüber, wo sie herkommen, oder? Ich bin Zürcher. Ich bin Berner. Ich bin Bündner. Und das ist gleich, kann irgendein Land sein. Ich bin Spanier oder Italiener. Sie sind mega stolz, oder? Es ist null deine Entscheidung gewesen. Du bist einfach nicht geboren. Das sagt überhaupt nichts über deinen Charakter aus. Und jedes Mal, wenn wir so abschätzig sind über Gottes Schöpfung, dann vergessen wir, wer uns gemacht hat. Wer mich gemacht hat. 1. Korinther 4, 7 steht, wer gibt dir denn das Recht, dir etwas einzubilden? Wie kommst du auf die Idee, dass du besser bist als irgendjemand anderes? Kommt nicht alles, was du hast, von Gott? Ist nicht alles ein Geschenk? Ist nicht alles einfach Gnade von Gott? Wie kannst du dann damit angehen? Als hättest du es von dir selbst. Letztlich kommt es überhaupt nicht darauf an, was für eine Rasse du bist. Wichtig ist, dass du von der menschlichen Rasse bist, dass du Teil von der menschlichen Rasse bist. Das bedeutet, dass du im Bild von Gott geschaffen bist. Vorurteile stellen Gottes Charakter in Frage. Nach dem zweiten Vorurteil sind das Zeichen von Ignoranz. Das zeigt eigentlich einfach deine Dummheit oder meine Dummheit. Das bedeutet, ich verstehe Gottes Plan nicht. Je unverständiger ich bin, desto mehr Vorurteile habe. Und umgekehrt stimmt auch, je weiser ich bin, desto weniger Vorurteile habe. Das ist ein Zeichen von Weisheit. Es steht im Jakobus 3,17. Zuerst lese ich noch 1. Johannes 2,11. Wer aber seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, lebt in der Dunkelheit. Ein solcher Mensch tappt im Dunkeln und weiß nicht, wo sein Weg endet. Denn die Dunkelheit hat ihn blind gemacht. Wenn ich jemanden hasse, vor allem einfach, wenn er anders ist, dann tappe ich im Dunkeln. Dann bin ich blind, einfach nur blind. Aber wenn ich weise bin, Jakobus 3,17 steht, aber die Weisheit von oben, das ist die, die von Gott kommt, das ist nicht die, die ich in einem gescheiten Buch lese, ist zuerst einmal rein und klar, so dann ist sie friedlieb. Sie geht sicher nicht irgendwelche Läden plündern. Freundlich, nachgiebig, sie ist voller Erbarmen und bringt viele gute Taten vor. Sie kennt weder Vorurteil noch Verstellung. Es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Wissen ist das, was man mit einem Test oder mit einer Prüfung testen kann. Das ist Wissen. Weisheit siehst du in Beziehungen. All die Begriffe in dem Vers, Frieden lieben, freundlich, nachgiebig, voller Erbarmen, sind alles Beziehungsbegriffe. Du kannst ganz viel Wissen haben, du kannst Doktor, 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 Doktor sein. Aber wenn deine Beziehungen schlecht sind, bist du einfach nur ein Narr. Bist nicht weise. Also wenn du jetzt wissen, wie weise du bist, dann schau nicht auf deine Noten, sondern schau auf deine Beziehungen. Gott möchte, dass du weise bist. Vorurteile sind das Zeichen von Ignoranz. Nach dem dritten Vorurteil missachtet das wichtigste Gebot. Was ist das wichtigste Gebot, das grösste Gebot? Jesus ist mal gefragt worden von jemandem, was ist denn das wichtigste Gebot in der ganzen Bibel? Und Jesus hat gesagt, das ist nicht so schwer. Lieb Gott von ganzem Herzen. Und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Später hat es Paulus in Galater 5 wiederholt, denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Ihr zerfleischet euch. Und in unserer Gesellschaft zerfleischen wir uns manchmal fast in diesen Kommentaren. Das ist unglaublich. Zum Erklären, wer dein Nächsten ist, hat Jesus damals das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Und der Samariter war genau eigentlich der, der in dieser verhassten Minderheit war in der Gesellschaft. Und er hat dann sind die Zuhörer herausgefordert, wer ist denn jetzt mein Nächster? Und sie haben gesagt, mein Nächster ist einfach der, der mich liebt. Das heisst, jeder ist mein Nächster. Und ich muss jeden lieben. Lieb deinen Nächsten wie dich selber. Wenn ich Vorurteile habe, missachte ich das wichtigste Gebot der Bibel. Und das vierte Vorurteil ist eine ernsthafte Sünde. Es ist nicht irgendetwas, was Gott sagt, ja, ich hätte etwas anderes gemacht, drücken wir da mal das Auge zu. Nein, er hasst das. Er wird wütend. Genau aus den Gründen, die wir jetzt angeschaut haben. In Jakobus 2,9 steht, wenn ihr aber die Person ansieht, wenn ihr auf Äußerlichkeiten schaut, die Hautfarbe, wie sie aussehen, wie sie reden, was für ein Background das sie haben, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Das Verrückte ist, dass verschiedene Studien haben das herausgefunden, wir bilden uns eigentlich in den ersten 30 Sekunden, wo wir jemandem begegnen, bilden wir uns eigentlich eine Meinung über die Person. Das machen wir gerade am Anfang, zack. Das kann völlig falsch sein, aber einfach anhand von, wie sie aussehen, anhand von, wie sie reden, anhand von, vielleicht auch, wie sie angelegt sind, bilden wir uns gerade so eine Meinung und sagen so, den mag ich nicht. Oder? Das ist vertrauenswürdig, das ist nicht vertrauenswürdig. Gott sagt, es ist dumm. Es ist Sünde, jemanden nach dem Äußeren zu beurteilen. Das Problem, das wir heute darüber reden, ist, Rassismus ist eigentlich nicht eine Sache irgendwie von Schwarz und Weiß, obwohl wir jetzt in der letzten Zeit vor allem über das geredet haben, Schwarz-Weiß. Oder? Und das ist ein Problem, das ist keine Frage. Aber wenn wir die Welt anschauen, du kannst wirklich in jedes einzelne Land hineinschauen von dieser Welt. Und du wirst eine Gruppe von Menschen sehen, die eine andere Gruppe von Menschen abmacht. Oder dort, was sie die Möglichkeit haben, sogar unterdrückt. Rassismus ist vielleicht die am meisten verbreitete Sünde in der ganzen Welt. Es gibt es in der Türkei, es gibt es in Indien, es gibt es in Ruanda. Viele von euch haben das mitbekommen, Tutsi und Hutus, die beiden Stämme, die sich nicht mögen. Das gibt es in jedem Land und es ist nicht eine schwarz-weiß Sache. Jeder neigt eigentlich dazu, das abzulehnen, was er nicht kennt, was anders ist und so ein bisschen das zu mögen, wo näher ist, wo gleich ist. Aber ganz wichtig ist folgendes: Ursache, das kannst du mich aufschreiben, von Rassismus ist Sünde und nicht Hautfarbe. Das ist so die Grundlage. Das Problem von Rassismus ist Sünde. Und für Sünde übrigens müssen wir mal gerade stehen vor Gott. Römer 14, 10 sagt: Warum verurteilst du einen anderen? Du schaust ihn an und du machst ein vorschnelles Urteil übereinander. Einfach aufgrund von Äußerlichkeit, wie er aussieht. Das ist vertrauenswürdig. Von dem habe ich Angst. Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Dort legen wir Rechenschaft ab für die Vorurteile, die wir haben. Und ich möchte heute darüber reden, wie dass wir die können loswerden. Wie können die weggehen aus unserem Leben? Ich glaube, nur schon der Fakt, dass du heute da bist, zeigt, dass du das auch möchtest. Du möchtest nicht mit Vorurteilen leben. Du möchtest nicht ein Rassist sein. Ich kann es loswerden. Es gibt Leute, die haben das Gefühl, es geht mit Gesetz. Aber jetzt können wir irgendwelche Gesetze dann einführen. Leider hat noch nie ein Gesetz irgendwie Liebe entfacht. Im Herz von einem Menschen, irgendwie für einen Brand. Das macht das Gesetz nicht. Das Gesetz wird nie ein Herz verändern. Es muss von innen her kommen. Aber die gute Nachricht ist, es ist möglich. Es ist möglich. Wir wissen, dass Menschen können verändert werden, und zwar durch die Kraft Gottes. Menschen, wir haben das schon x-mal gesehen. Wenn die Liebe von Gott in dein Leben hineinkommt, dann nachher verändert dich das. Menschen, die abhängig waren, sind freigesetzt worden. Du hast es schon erlebt, vielleicht selber erlebt, an deinem Leben, an dir. Eine Ehe, die praktisch vor dem Aus gestanden ist, hoffnungslos war, ist wiederhergestellt worden. Menschen, die missbraucht worden sind, aufs Übelste, blühen plötzlich wieder auf, haben Zukunft, haben Hoffnung. Und wenn ich nicht an die Kraft vom Evangelium glaube, würde ich heute Abend nicht das. Oder heute Abend nicht das. Heute Abend. Freudsche Versprecher, ich sehe, wenn ich lieber predige am Abend. Wir haben gute Nachricht. Die Regierung will das Problem nicht lösen. Das kann eigentlich nur die Kirche, kann das Problem lösen. Da innen werden Menschen, die intolerant sind, zu Versöhner. Ich weiß nicht, ob du schon mal von John Newton gehört hast. Vor bald 300 Jahren ist John Newton ein gemeiner, vulgärer, bösartiger Mann. Er war Sklavenhändler. Er ist auf Afrika gegangen, hat dort Menschen mitgenommen, auf Amerika gebracht und dort als Sklaven verkauft. Aber Gott hat irgendwann das Herz von dem Mann berührt. Und Jesus Christus ist in sein Leben hineingekommen. Und er ist zu einem Versöhner geworden. Er ist nachher sogar Pastor geworden. Und er hat das Wort von einem der berühmtesten Lieder, die es überhaupt gibt in der Welt, hat er geschrieben. Die einen wissen es. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, wo ein Sünder wie mich gerettet hat. Das ist von einem Sklavenhändler geschrieben worden. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Bin verloren gsi einst, aber jetzt bin ich gefunden. Bin blind gsi, aber jetzt sehe ich. Das ist von einem Mann geschrieben worden, der eine totale Veränderung erlebt hat in seinem Leben. Vom Sklavenhändler zum Pastor. Das ist die Kraft vom Evangelium. Also wie können wir Rassismus aus unserem Herz verbannen? Drei Sachen, die wir anschauen. Man ist bewusst, man kann mit einer Predigt irgendwie nicht so viel bewirken und irgendwie ein Problem aus der Welt schaffen oder so, aber es ist ein Anfang. Und die drei Sachen, das sind alles ganz praktische Sachen, die du in der nächsten Woche kannst machen. Das erste ist, mit Menschen so sehen, wie Gott sie sieht. Dort fängt es an. Einfach Menschen so sehen, wie Gott sie sieht. Das machen wir nicht automatisch. Da brauchen wir Gottes Hilfe dazu, meinen Nachbarn. Die Leute, wo ich mit ihnen zusammen arbeite, oder mit ihnen in der Schule bin zusammen, oder die Leute, die im Autos oder im Migros in der Reihe stehen vor mir. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir, die Menschen so zu sehen, wie du sie siehst, Gott. Schau nicht auf Äußerlichkeit. 1. Samuel 16,7 steht, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Frisur, Gesichtszüge, die Hautfarbe, das Mann oder Frau. Doch der Herr sieht ins Herz. Wir bilden uns so schnell ein Urteil. Einfach so. Einfach nach dem Aussehen. Du kannst da völlig daneben liegen. Johannes 7,24 urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern bemüht euch um ein gerechtes Urteil. Steht da. Schaut die Menschen so an, wie Gott sie anschaut. Wenn wir die Menschen so sehen, wie Gott sie sehen. Übrigens, dann sind wir nicht farbenblind. Manchmal gibt es so Leute, die sagen, ja weißt, wenn ich Leute sehe, dann nachher sehe ich gar nicht, was für Farben sie haben. So ein Schwachsinn. Natürlich siehst du es. Das ist nicht die Idee. Gott möchte nicht, dass wir farbenblind werden. Gott möchte, dass wir die Rasse sehen. Aber er möchte das mit Rasse zelebrieren. Er möchte das mit der Unterschiedlichkeit, die wir haben, zelebrieren, dass wir die feiern. Das ist das, was er möchte. Das möchten auch Menschen. Es geht nicht darum, irgendwie farbenblind zu sein. Die Bibel ist voll mit Beispielen von Rassismus und wie falsch das ist. Ein ganzes Buch im Alten Testament geht es eigentlich um das, das Buch Jona. Er soll auf Ninive gehen, Gott hat ihn auf Ninive geschickt, zum Predigen dort, den Menschen, die dort sind, aber das hat er nicht wollen. Er hat nicht wollen, zu den Leuten gehen, er hat nicht wollen, dass die Menschen dort, dass die gerettet werden. Am Schluss noch gerettet werden von Gott. Ninive ist, glaube ich, Irak heutzutage. Hat sie nicht können ausstehen. Hat die gehasst. Hat Vorurteile, Rassenvorurteile gehabt. Oder der Petrus. Der Petrus, der Jünger, wo Jesus gesagt hat, auf dem Fels, dem Glauben, will ich meine Gemeinde bauen. Sogar er hat zuerst seinen rassistischen Hintergrund müssen ablegen. Er ist aufgewachsen in einer Gesellschaft, da hat es zwei Kategorien von Menschen gegeben. Da hat es Juden gegeben und Nicht-Juden. Das ist alles, was es gegeben hat. Und wisst ihr, was die Nicht-Juden sind? Heiden. Hast du gewusst, dass du ein Heide bist? Du bist ein Heid. Egal aus welchem Land das kommt. Und ein Jude hat sich nicht mit Heiden einlassen, hat sich nicht mit ihnen verbinden. Aber Gott hat wollen, dass das Evangelium in der ganzen Welt predigt wird. Und darum hat er an Petrus einen schönen bildlichen Traum gegeben. Und hat ihm gesagt, dass er nichts als unrein anschauen, wo Gott geschaffen hat. Und das, der Traum hat die Einstellung von Petrus völlig verändert. Zum Glück, wie schon am nächsten Tag, sind zwei Männer an der Tür gestanden und dann klopfen und haben nach Petrus gefragt und haben ihn gebeten, ob er zu einem römischen Hauptmann kommt, der Cornelius heisst. Und das war ganz sicher kein Jude gewesen. Und über ihm und seiner Familie von Jesus erzählt. Und er hat gesagt, ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nicht-jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf. Dann Vers 34. Jetzt erst habe ich wirklich verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich, aus welchem Volk sie stammen. Wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie es ihm gefällt. Bitte Gott darum, dass er dir hilft, Menschen so zu sehen, wie er sie sieht. Nicht auf Äußerlichkeit zu schauen. Aber auch nicht farbenblind sein. Farben zelebrieren. Nach dem zweiten Schritt, wir müssen jedem mit Respekt zulassen. Das ist tough. Ich weiss nicht, du musst die gleiche Meinung haben wie er. Das Wort Vorurteil, das sagt ja eigentlich schon aus mit Treffen, das Urteil, bevor wir überhaupt zugelassen haben. In Sprüche 18, 13 steht zum Beispiel, welche Schande, welche Dummheit, einen Rat zu erteilen, bevor man die Hintergründe kennt, bevor man überhaupt herlässt. Oder im Jakobus 1, 19 steht, liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Denn menschlicher Zorn kann niemals, niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Heißt das, wir sollen nie wütig werden? Mal, Gott möchte, dass wir wütig werden. Wenn wir die Ungerechtigkeit sehen in der Welt. Wenn wir Krieg sehen, weiß ich was. Und will er, dass wir wütig werden? Gott wird wütend. Er selber. Aber der Unterschied zwischen göttlichem Zorn, das ist Wut für jemand anderen. Jemand anderen schützen. Und der Wut, wie ich verletzt worden bin, das ist menschlicher Zorn. Das ist ein Unterschied. Wenn wir umgehen, dann wird das nie, nie hervorbringen, was in Gottes Augen gerecht ist. Wir leben in einer Welt, wo immer wütiger wird. Soziale Medien, es gibt das Wort Haters, oder? Gibt es noch nicht so lange. Die werden immer wütiger. Und dann ist wütig und dann reagieren mit Wut nachher drauf. Wenn wir wütig sind, das Problem ist, dann hören wir nicht zu. Gott möchte es mir zulassen. Es gibt zwei Sachen, die uns helfen, wenn wir wütig sind. Erstens, ich habe das auch schon gesagt, los auf die Verletzung vom anderen und nicht auf seine Worte. Das ist so schwierig. Aber probier das, los auf die Verletzung vom anderen, nicht auf das, was er sagt. Wenn Menschen wütig sind, dann sagen sie ganz verletzende Sachen, die sie später oft wieder bereuen. Und darum, wenn du auf ihre Worte hörst, dann wirst du im Normalfall auch verletzt und auch wütend. Versuch auf Verletzungen zu hören. Dann kannst du viel eher mitfühlen. Sie sind verletzt, sie haben vielleicht Angst. Und nachher das Zweite, und das ist auch so schwierig, ist, sag das kleine Sätzchen, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Wenn jemand ausrastet und wütig ist mit dir, anstatt dass du dich verteidigst, anstatt dass du umgehst, nachher eskaliert es, oder? Sag einfach, erzähl mir mehr. Und dann kommt die zweite Welle, oder? Was? Noch mehr Wut? Erzähl mir mehr. Wisst ihr, was passiert? Das ist ein bisschen wie ein Ballon, wo die Luft rauslässt. Anstatt dass du dagegen hebst. Erzähl mir mehr. Und irgendwann ist der andere, ist die Luft aus. Und dann kannst du anfangen, über das Problem reden. Präsident von Ruanda, Paul Kagame, hat gesagt, wo man ihn gefragt hat, wie ist es möglich, dass das Land sich wieder versöhnt hat. Nachbarn haben ihre Nachbarn umgebracht, 1 Million Menschen damals bei dem Völkermord. Und jetzt leben die Nachbarn wieder nebeneinander. Und er hat gesagt, Leaders absorb pain. Leiter absorbieren Schmerz oder Leid oder fangen den Schmerz an. Sie stecken den letzten Schlag ein und entscheiden sich nicht zurückzuschlagen. Und eine Art, wie du das kannst machen, den letzten Schlag einstecken und nicht zurückzuschlagen, ist, indem du auch sagst, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Bis die Luft raus. Irgendwann haben sie keine Energie mehr. Und du kannst über das Problem reden. Aber solange sie voller Wut sind, über die Ungerechtigkeit oder Angst, die sie haben, kommst du nie nicht her. Ich habe das so spannend gefunden. Es ist ja jetzt so ein bisschen der Begriff Black Lives Matter. Ist durch die Presse gegangen und überall in den Demonstrationen Black Lives Matter. Und nachher die erste Reaktion von vielen Leuten ist ja, was Black Lives Matter? All Lives Matter. Aber in dem Moment, wenn jemand sagt Black Lives Matter und du sagst All Lives Matter, ist wie wenn du etwas dagegen hebst, bumm, und es eskaliert. Warum nicht im Moment einfach sagen, ja, Black Lives Matter? Hey, ja, das stimmt, Black Lives Matter. Bis der Punkt kommt, wo man darüber reden kann, dass All Lives Matter. Das kommt dann schon, wie das ist. Wir sind sie alle auch. Erzähl mir mehr. 1. Petrus 2,17 steht, begegnet allen Menschen, die es verdienen, mit Achtung. Nein, steht nicht. Begegnet allen Menschen mit Achtung. Egal, ob du das Gefühl hast, dass sie es verdienen oder nicht. Egal, ob sie dich verletzen oder nicht. Egal, ob sie falsch haben in deinen Augen. Wenn du Christ bist, musst du allen Menschen mit Achtung begegnen. Das Dritte, was du machst, ist, wir müssen alle so lieben, wie Jesus zu lieben. Du musst dort die gleiche Meinung haben für sie. Überhaupt nicht. Ich muss sie vielleicht sogar abhalten, irgendeine Sünde zu machen, aber ich muss sie lieben. Im Johannes 15, 12 steht, ich gebiete euch einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Lieb, wie Jesus, wie liebt er bedingungslos, immer, ohne Ende. Durend, im Jakobus 2, 1 steht, liebe Brüder, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Gott sagt mir, du musst jeden Menschen gleich behandeln, der CEO von deiner Firma, genauso wie der Obdachlose auf der Straße, gerade an dir vorbeigelaufen ist, oder du an ihm. Das Bild, das Jesus braucht, hast du vorher gesagt, ist das vom barmherzigen Samariter. Er hat jemandem von einer anderen Rasse, wo ihn sehr wahrscheinlich sogar gehasst hat. Man steht nicht im Text, aber es ist sehr gut möglich, dass der Verletzte eigentlich den gehasst hat, der ihm nachher geholfen hat. So liebt Jesus. Wir können je so eine Welt schaffen. Der Liebe. Mit all den Unterschiedlichkeiten, die wir haben. Dem ganzen Hass, der oben ist. Den gegenseitigen Vorurteilen. Ich kann euch sagen, was Gottes Plan ist. Er möchte die Welt nicht ändern durch Gesetze oder Regierung. Sein Plan ist, er möchte die Gesellschaft ändern, Menschen zusammenbringen durch Kirche. In der Kirche. Aber dann durch Kirche. Das ist wie ein Labor eigentlich. Es ist nicht ein Tierlabor, es ist ein Menschenlabor oder ein Liebeslabor. Da wird Liebe geübt. Da wird Liebe trainiert. Da wird umgetüftelt. Auch der Liebe. Wir sollen den Menschen vorzeigen, wie das funktioniert, wie man miteinander auskommt. Wir müssen Harmonie, wir müssen Einheit, Gemeinschaft, Versöhnung vorleben und dieser Welt zeigen, wie Menschen von verschiedensten Herkünften, Backgrounds, Rassen, nicht nur können zusammenkommen, sondern einander können lieben. Das muss die Kirche zeigen, dieser Welt. Das muss sie vorleben. Paulus hat sie im 1. Korinther 12 so ausgedrückt, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Jeder ist ein Teil davon. Jeder ist ein wichtiger, gleichwertiger Teil davon. Es braucht jeder Einzelne von uns. Jeder. Warum? Weil wir nicht alle Gaben haben. Wir brauchen einander. Wir brauchen Gaben vom anderen. Und wie wir Liebe ist unmöglich zu zeigen allein. Das kannst du nur in der Gemeinschaft machen. Das kannst du nur in der Gruppe machen. Du kannst Versöhnung von der Rasse nicht vorzeigen, wenn du irgendwo allein bist und irgendwo von einer einsamen Insel lebst oder so. Dann kannst du nicht lieben. Oder dann kannst du einfach lieben. Du kannst nur lernen, lieben, wenn du um Menschen herum bist. Menschen, die anders sind. Menschen, die schwierig sind oder schwierig tun. Aber das Wichtigste ist, wir brauchen Kirche. Wir brauchen die Gemeinschaft wie unsere Identität, unsere Identität kommt einfach aus der Gemeinschaft. Wenn du Christ wirst, wenn du Nachfolger von Jesus wirst, dann ändert sich deine Identität, deine Grundidentität. Galater 3, 26 steht, und so seid ihr alle Kinder Gottes. Das ist deine neue Identität. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Wenn du dein Leben Jesus Christus übergehst, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, wenn du ihn eingeladen hast in dein Leben, dann ist deine Identität ist nicht mehr deine Rasse oder deine Nationalität. Es ist nicht einmal mehr Mann oder Frau. Es steht da sogar, nun gibt es nicht mehr. Ich finde es noch krass, das ist passé. Schreib das auf, wenn ich Christ werde, ist meine Grundidentität. Ich gehöre zu Gottes Familie. Ich gehöre zu Gottes Familie. Ich bin Teil von Gottes Familie. Das ist meine Identität. Nicht Weiss oder Mann oder Schweizer. Wie soll ich das erklären? Ich bin mehr verbunden mit einem Filipino, der Christ ist, als mit einem anderen weissen Schweizer Mann, der nicht Nachfolger von Jesus ist. Und zwar für immer und ewig. Bin ich mit ihm verbunden. Nein. Das ist die radikale Basis für echte Versöhnung zwischen den Rassen. Kolosser 3,11 steht, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert. Hat ein Teenager Platz? Sklave? Entschuldigung. Oder freier Bürger? Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Das ist die radikale Grundlage für Versöhnung. Und die Hoffnung für Versöhnung kann nur Kille dieser Welt geben. Nur wenn der Friedenfürst im Leben der Menschen ist, kann es echten Frieden geben in dieser Welt. Nur dann. Und darum ist die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Wir haben das Satz schon gehört. Oder? Und für die einen ist es schon ein bisschen verfranst, das Satz. Die Kirche ist die Hoffnung der Welt, wenn es um Rassismus geht. Und ich hoffe wirklich, dass wir es verstehen. Und ich hoffe wirklich, dass wir es glauben. Und ich hoffe, dass wir das leben. Ich möchte beten. Ja, wir möchten dir Danke sagen, dass du Jesus kriegst, das ist die Welt hier. Dass er stirbt für alle Sünden, alle Fehler, die wir machen. Dass er gekommen ist, um alle Mauern abbrechen, die da sind zwischen uns Menschen. Ich möchte dir danken, sagen, Jesus, dass du in uns lebst, Herr, und dass wir durch das eine Grundlage haben, eine Verbindung haben. Dass wir so verbunden sind miteinander, dass es keinen Raum gibt, keinen Platz gibt für Rassismus. Ich möchte dir einfach danken, sagen, dass du der bist, der Voraussetzungen schafft. Du schenkst uns Frieden in unser Leben. Und hilfst uns durch das, dass wir den Frieden in die Welt hineintreten. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der vielleicht auch da ist und das schon erlebt hat. Einfach gemobbt worden ist, diskriminiert worden ist, verletzt worden ist. Einfach wegen seiner Rasse, vielleicht aber einfach wegen Äußerlichkeit. Wegen seiner Art. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jedem Einzelnen einfach hilfst, dass er kann geheilt werden, wiederhergestellt werden. Kann heiliger leben, heiliger fahren. Und ich möchte dich bitten, dass du uns allen hilfst, dass wir den Dienst von der Versöhnung, dass wir den ernst nehmen, dass wir den rausprägt in die ganze Welt. Dass wir Menschen helfen, sich mit Gott zu versöhnen und dann miteinander zu versöhnen. Weil nur da ist echte Versöhnung. Bitte ich auch, dass du uns hilfst, gerade auch bei uns in der Kirche oder in der Familie oder wo wir unterwegs sind, in unseren Beziehungen, dass wir Versöhnung leben können. Das ist dein Ziel, das höchste Ziel. Dass wir Gemeinschaft können haben mit dir und miteinander. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, wo wir merken, dass etwas da in einer Beziehung, dass etwas da, was nicht stimmt, dass du uns hilfst, dass wir das bereinigen können. Und dann können wir vergeben. Und Vergebung aussprechen. Danke dir dafür. Amen.